Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Schein von ICF. Außerdem hören Sie diesmal zum DAX Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, über eine mögliche Verlangsamung des Zinsanhebungstempos der FED Andreas Scholz im Euro Finance Weekly, zu Anlagezertifikaten Derivate-Spezialist Heiko Geiger von Vontobel und Investor Florian König zu den Aktien von Amazon und About You. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Black Friday. Das bedeutet, dass die Shop-Begeisterten alles aus ihren virtuellen Einkaufswegen holen bzw. alles in genau diese packen. Rabatte, wohin das Auge blickt? Vermutlich haben auch Sie heute so einige Angebote erhalten. Wo allerdings nicht zugegriffen wurde, war der Aktienmarkt. Dort gab es die Rabatte ja auch nicht mehr unbedingt am Black Friday, sondern in den vergangenen Wochen. Ganz im Gegenteil, viele Aktien haben sich im Oktober und November verteuert. Die beendete Börsenwoche war die 8. Pluswoche in Folge. Am Freitag fehlen dann die Impulse. Das könnte auch daran liegen, dass der Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving ein verkürzter Handelstag in den USA war und manch einer vielleicht gar nicht teilnahm. Auch gute Konjunkturdaten konnten das nicht ändern. So ist das deutsche BIP erneut gewachsen, in Q3 um plus 0,4%. Noch ist von Rezession also nichts zu sehen. Die am Abend vom Bundeskabinett beschlossene Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse hatte keinen Einfluss mehr auf die Kurse. Der DAX schloss den Freitag nahezu unverändert mit 14.541 Punkten. Der ATX in Wien legte plus 0,3% zu auf 3.276 Punkte, der ATX Total Return auf 6.894 Punkte. Gewinner im DAX war RWE nach einer Kaufempfehlung der Analysten der Bank of America. Zulegen konnten unter anderem auch MTU, Heidelberg Zement und Fresenius. Verlierer im DAX waren unter anderem die Sportartikelhersteller Puma und Adidas, Covestro und Zalando.
Mein Name ist Atakan Şahin, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
Und ich bin Andi Groß, eine der Stimmen des Börsenradio. Atta, seit 8 Wochen steigen die Kurse tendenziell. Heute ist Black Friday, also man kann so sagen die Mutter aller Rabatttage. Gibt's den DAX heute wenigstens mit ein bisschen Rabatt?
Dann lass mich mal kurz hier auf den DAX Future Chart schauen. Klare Antwort, nein. Wir haben vor einem Monat etwa den DAX bei 13.000 gesehen. Wir sind jetzt momentan bei, sagen wir, 14.500. Auch diese Woche, ich sag mal, Headline ist umsatzschwach, aber dafür freundlich. Auch diese Woche sind wir gestiegen und wir werden wahrscheinlich einen freundlichen Wochenausklang sehen.
Es gab ja in dieser Woche, und das hat ja auch zu der Freundlichkeit irgendwo beigetragen, die sogenannten Fed Minutes. Das ist ja immer das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Und da kann man so rauslesen, worüber sich die Damen und Herren unterhalten haben, wie das Abstimmungsverhalten war und so weiter. Und viele Experten und Marktteilnehmer lesen jetzt daraus, dass die Fed weniger aggressiv die Zinsen anheben wird, was der Börse gut tut. Was liest du raus?
Genau das, was du gerade eben gesagt hast, das ist auch das wichtigste Geschehnis dieser Woche, die Fed Minutes. Daraus hat der Markt gesehen, dass es wohl eine weniger straffe Zinspolitik geben wird von der Fed und das hat natürlich den Märkten und auch dem DAX geholfen. Das hat einfach die Zinsangst etwas genommen und die Märkte haben freundlich tendiert. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
Ja, schönen guten Tag, Jochen Stanzle hier von CMC Markets.
Jochen, 8 Wochen lang der DAX im Plus, also 8 Wochen hintereinander. Die Skeptiker schauen nur dem DAX ein bisschen ratlos hinterher. Warum eigentlich steigen die Kurse?
Ja, vor 2 Monaten betrug das Minus im DAX auf Jahressicht noch 25%, jetzt sind es noch minus 8%. An der Börse hat sich wieder mal ja die Minderheit gegen die Mehrheit, oder was heißt wieder einmal, gerade jetzt auch die Minderheit der gegen die Mehrheit der Schwarzmaler durchgesetzt. Die Entwicklung ähnelt damit dem Verlauf des Aktienmarktes im Jahr 2020. Da war ja Pandemie, Einbruch, fundamental sah es sehr schlecht aus. Die Kurse sind trotzdem gestiegen. Wirtschaftlich haben wir jetzt auch wieder äußerst düstere Zukunftsszenarien wie damals auch. Das wird aber überlagert von der Aussicht auf die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Zum einen, auf der anderen Seite aber auch die Aussicht auf das billige Geld der Zentralbanken. Die Indizes haben ja damals neue historische Höchststände erreicht und auch das ist dieses Mal nicht auszuschließen. Also der Markt und die Anleger, die wittern eine Wiederholung der Geschichte, wie schon 2020, dass das jetzt wieder kommt. Und die Aktienkäufer, die jetzt sehr früh eingestiegen sind, haben eben die Probleme nicht als unüberwindbar klare Hindernisse gesehen, sondern als Herausforderung und haben eben sich auch zurückerinnert an die immense Anpassungskraft der Unternehmen während der Pandemie und haben gesagt, das machen die schon und sind eben frühzeitig spekulativ eingestiegen und werden jetzt in vielem eben auch bestätigt.
Die Unternehmen mit ihren Zahlen, die scheinen das jetzt auch zu bestätigen. Aber eine kleine mathematische Frage. Wie kann es denn sein an der Börse, dass sich eine Minderheit durchsetzt gegen eine Mehrheit?
In dem Moment, wo alle verkauft haben und dann immer noch warten, dass die Kurse weiter einbrechen, das ist mathematisch nicht möglich, weil wer soll dann noch verkaufen? Irgendwann ist eben der Markträumungspreis, das ist ja da, wo quasi die Mehrheit des Volumens umgesetzt werden kann, an einem Tiefpunkt angekommen. Das war bei 11.811 der Fall, montags früh am Tag der Deutschen Einheit. Und zwar ziemlich früh war das im elektronischen Handel erreicht worden. Und das war der Punkt, wo keine neuen Verkäufer mehr da waren oder zumindest die, die verkaufen wollten, nicht mehr bereit waren, unter diese 11.811 zu gehen. Da gab es einfach keine Verkaufsorders mehr. Und dann gab es die ersten Kauforders, die gemerkt haben, oh, ich muss vielleicht bei 11.812 rein, 11.813 und so weiter. Und jetzt sind wir halt schon wieder wo ganz anders. Und so entstehen eben Tiefs durch extrem pessimistische, mehrheitlich pessimistische Stimmung. Und die ersten Mutigen greifen dann auf der Long-Seite zu und werden dann in diesem Fall belohnt.
Servus, mein Name ist Florian König und ich bin Investmentchef meiner privaten Holding.
Ja, und damals in Intershop-Zeiten, da war Amazon zwar schon an der Börse, aber hatte noch nie so richtig eine auf dem Schirm. Du hast uns drei Aktien mitgebracht. Ja, wie siehst du denn die Amazon-Aktie? Ich meine, die Aktie startete mit 1,50 1997 und ging jetzt rauf auf 3.000 US-Dollar, hat auch lange gebraucht. Jetzt gab es noch einen Aktiensplit, der war, glaube ich, 20:1 und die Amazon-Aktie steht jetzt heute bei 91. Für mich jetzt total schwierig einzuschätzen, ist es jetzt günstig, ist es teuer? Wie ist deine Einschätzung für Amazon? Wie könnte es da weitergehen?
Erst muss man sagen, ich glaube, Amazon spielt in den meisten von uns des Alltagslebens eine Rolle. Also es ist im Alltag präsent durch die Lieferdienste, durch die Bestellmöglichkeiten und wahrscheinlich auch durch die Cloud-Lösungen, die sie anbieten. Also die sind eigentlich nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Und man muss natürlich sagen, es gibt hier zwei Felder. Einmal der E-Commerce. Der E-Commerce ist weiterhin margenschwach, was aber auch generell immer ist beim Handel. Handel lebt von einem Wettbewerbsvorteil und das sind die gemeinsam geteilten Skaleneffekte. Was heißt das? Umso mehr Leute ich auf der Plattform habe, umso stärker ist meine Dominanz gegenüber Lieferanten, umso mehr Kosten kann ich im Prinzip einsparen. Und diesen Kostenvorteil muss ich, wenn ich langfristig erfolgreich sein möchte, im Handel an meinen Kunden weitergeben. Und wenn ich dann die Preise für meinen Kunden senke, nicht nur beim Black Friday, kommen auch mehr Kunden. Und dieses Rad, das spielt Amazon ganz gut. Darüber hinaus sagen sie, die Interessen der Aktionäre und die der Interessen der Kunden sind langfristig die gleichen. Weil als Kunde möchte ich einen guten Preis, als Aktionär möchte ich ein Unternehmen haben, was langfristig Cashflow erzeugt. Wenn ich das im Prinzip, wenn ich immer die guten Preise anbiete, da aber immer noch meine Marge bekomme, kann ich langfristig das Unternehmen sehr stabil aufbauen. Und Amazon, muss man sagen, hat natürlich auch noch viele andere Segmente, viele kleinere Wetten eingegangen. Und ein Zugpferd ist natürlich daraus entstanden, das sind die Cloud-Lösungen. Hier ist das Unternehmen nicht mehr margenschwach. Wir sprechen hier über eine EBIT-Marge von 30%. Und ich glaube, dieser Bereich wird langfristig auch den Wert von Amazon bestimmen. Und er zeigt weiterhin noch gutes Wachstum.
Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur, Märkte und Währungen.
Andreas, bei der FED beginnt so ganz langsam das Nachdenken über eine Verlangsamung des Tempos bei den Zinserhöhungen. Das zumindest lesen die Anleger raus aus den FED Minutes, diesen Sitzungsprotokollen. Was heißt das denn konkret?
Ja, also wir reden jetzt über das Protokoll, die sogenannten Minutes, völlig richtig. Und wir gehen zurück auf den 2. November, da war die letzte Sitzung des FOMC. Und gibt es immer zum Nachlesen dann für die Feinschmecker nochmal die Zeilen, das Protokoll. Und in diesem Protokoll waren dann doch so einige Botschaften, die in die Richtung gehen, vielleicht mal Luft holen, vielleicht mal so ein bisschen das Tempo runternehmen. Wir können ja nicht auf Dauer jetzt immer weiter mit diesen XXL-Schritten vorgehen. Das ist so ein bisschen die Stimmung jetzt in Washington bei der US-Notenbank. Wir halten nochmal fest, in den letzten Sitzungen ging es ja viermal in Folge um jeweils 0,75% nach oben. Wo liegen wir im Moment? Wir liegen jetzt bei 3,75% bei der Fed Fund Rate bis 4%. Und jetzt sagen immer mehr, das sind alles Falken, die wollen alle den Zins noch weiter nach oben haben. Aber jetzt kommt die Diskussion so ein bisschen auf in Washington, sind nicht vielleicht auch nur in Anführungsstrichen 50 Basispunkte im Dezember eine ganz ordentliche Portion. Also die Dosierung etwas runternehmen, weil man zumindest ja auch bei der letzten Inflationszahl an die gesehen hat, 7,7% für den Monat Oktober. Vielleicht haben wir ja die Spitze bei der Inflation gesehen. Und vielleicht müssen wir nicht ganz so stark hier auf die Bremse treten. Vielleicht können wir an einer Rezession sogar noch vorbeischlittern. Also die Fed will natürlich nicht nachlassen im Kampf gegen die Inflation. Sie will schonend und gleichzeitig so effizient wie möglich vorgehen. Und wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, habe ich so das Bauch- und Kopfgefühl, dass wir im Dezember bei der letzten Sitzung des Jahres nicht noch einmal 0,75 erleben werden, sondern dann in Anführungsstrichen nur noch eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte. Und das könnte natürlich auch an den Aktienmärkten den Weg freimachen dann für eine Jahresschlussrallye. Das habt ihr sicherlich diskutiert in den letzten Tagen. Also das gibt den Marktteilnehmern Hoffnung, dass diese etwas vorsichtiger vorgehende Fed vielleicht damit auch die Tür aufmacht für einen schönen Schlussspurt auch an den Aktienmärkten.
Du hast uns noch eine Firma mitgebracht, About You. About You ist im Prinzip die Online-Marke von Otto. About You wurde ja 2014 als Tochtergesellschaft von Otto gegründet. Ich war auf der Webseite unterwegs, ein bisschen geguckt, habe mir die Mode angeschaut und dann dachte ich, naja, sieht eigentlich aus wie ein Otto-Mode-Katalog. Nur jetzt quasi anders Label, Kurs 5,80 Euro momentan, jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews. Ja, der große Otto-Katalog online quasi als About You-Format.
Da stimme ich dir nicht ganz zu, weil About You geht es hauptsächlich um Fashion. Mhm. Otto bietet ja noch viel mehr. Die konzentrieren sich voll auf Fashion und probieren halt da die Leute emotional auch abzuholen, auch viel durch Influencer zu arbeiten. Und das gelingt eigentlich ganz gut. Also die Wachstumszahlen waren in der Vergangenheit wirklich hoch. Jetzt ist die Kundenzurückhaltung auch zu spüren. Jetzt sind die ein bisschen niedriger. Aber was macht jetzt zum Beispiel About You besser als Amazon? Amazon ist im Prinzip auch ein Otto, die bieten alles an. About You konzentriert sich nur aufs Fashion-Dasein, machen im Prinzip dadurch auch ja, mehr Werbung, bessere Werbung. Und was man hier auch berücksichtigen muss, die haben eine gute Plattform, wo man zum einen halt selber Produkte verkaufen kann, wo man Partner anschließt, aber auch diese ganze Technologie mit Apps und, auch mit der Einbindung der Influencer, verkaufen sie jetzt weiter an andere große Unternehmen. Zum Beispiel der FC Bayern München bietet im Prinzip mit Hilfe von About You ihren eigenen Online-Shop an. Und das sind natürlich Software-Einnahmen, die sie dann generieren. Und das ist auch deutlich profitabler als im Prinzip der E-Commerce, der Fashionhandel. Wir sprechen hier schon von einer EBIT-Marge von 17%. Das kann sich vielleicht in Zukunft verdoppeln. Und das ist schlussendlich aus meiner Sicht auch langfristig der Werttreiber.
Also so ein bisschen ein Amazon-Konzept. Ich habe eine Macht im Online-Handel, habe aber eigentlich die Marge woanders.
Kann man so sagen, ja. Das ist im Prinzip bei beiden Unternehmen ähnlich. Marge verdienen sie woanders, aber die Erfahrungen sind wichtig, dass sie die sammeln im E-Commerce, weil man durch die Erfahrungen die anderen Softwareprodukte weiterentwickelt und dadurch halt schlussendlich mehr Geld auch im Bereich Software generiert.
Mein Name ist Heiko Geiger von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
Heute haben wir im Angebot Anlagezertifikate. Heiko, genau was ist denn das? Kann man das mit zwei, drei Sätzen erklären?
Ja, Anlagezertifikate sind Finanzinstrumente, die sich eigentlich für sehr zahlreiche Börsensituationen eignen. Die werden gerne auch als Aktien Ersatz eingesetzt im Portfolio. Ist ein Überbegriff oder ein Sammelbegriff für Bonuszertifikate, Discountzertifikate oder Aktienanleihen. Man spricht auch gerne von Renditeoptimierungsprodukte. Die haben in der Regel eine begrenzte Laufzeit und diverse Zusatzfunktionen gegenüber dem klassischen Aktieninvestment und können daher in den Portfolios der Privatanleger in unterschiedlichen Anlageszenarien sehr flexibel eingesetzt werden.
Sie gelten, und das muss ich ein bisschen vorsichtig formulieren, als risikoarm oder vielleicht sollte ich sagen risikoärmer als gehebelte Zertifikate. Trotzdem ist die Nachfrage derzeit gering. Wie kommt das?
Hebelzertifikate sind mit Sicherheit das risikoreichere Produkt. Anlagezertifikate hingegen ein ausgewogeneres Chance-Risiko-Verhältnis und sind, wie ich es eingangs sagte, ja oftmals auch als Aktienersatz eingesetzt. Vornehmlich in seitwärts tendierenden Märkten, leicht steigend oder leicht fallend. Das ist sicherlich auch ein bisschen mitunter der Grund, warum im Moment die Nachfrage viel stärker auf der Hebelprodukte-Seite im Markt herrscht, weil natürlich die starke Volatilität, die starken Schwankungen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, natürlich eher für die sogenannten Trader, ja, für die aktiven Marktteilnehmer interessant und natürlich viele, viele Opportunitäten bieten. Die Anlagezertifikate vermutlich eher für den konservativeren Anleger ja geeignet sind und der sich im Moment, und das sieht man ja auch im Aktienmarkt, doch eher zurückhält und noch ein bisschen abwartet, ob wir schon eine Bodenbildung gefunden haben, beziehungsweise was da an Nachrichten noch eingepreist werden muss, bis wir mal eine Bodenbildung finden.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.